Professor Fitzmann, vielen Dank, dass ich zu einem Interview zu Ihnen kommen konnte. Wir sitzen jetzt hier in Dresden an der Technischen Universität, Lehrstuhl Datenschutz und Datensicherheit. Sie sind der Lehrstuhlinhaber. Bevor wir zu den Inhalten des Datenschutzes kommen, zu den sehr spannenden in technischer Hinsicht, dafür sind Sie Spezialist, interessiert mich natürlich, wie Sie zum Datenschutz gekommen sind.
Oh, das ist irgendwo eine lange und eine kurze Geschichte. Die lange Geschichte ist, dass mich seit Ende meiner Schulzeit sehr bewegt hat, was will ich in meinem Leben tun? Will ich mich mit Menschen beschäftigen? Ich habe damals darüber nachgedacht, Psychologie oder auch Theologie zu studieren. Will ich was aus meiner mathematisch-technischen Begabung machen? Will ich mit Maschinen arbeiten? Und dann wurde mir damals so in der Abiturphase gesagt, da gibt es ein Studienfach, was mit beidem was zu tun hat, die Informatik. Das hatte ich vorher noch nie von gehört, war damals neu. Da habe ich entschieden, ja, das klingt gut, ist zwar mehr technisch-mathematisch, aber hat sicherlich jetzt mit dem Menschen und Gesellschaft mehr zu tun als Physik oder Mathematik. Das studiere ich. Und es war mir klar, dass während meines ganzen Studiums, dass ich diese technischen Dinge lernen möchte, letztlich um dann irgendwie für Menschen oder für die Gesellschaft irgendetwas Sinnvolles zu tun. Das ist die lange Geschichte. Die kurze Geschichte geht dann so, dass im Frühjahr 83, da war ich gerade fertig mit meinem Studium, habe im Herbst 82 mein Studium abgeschlossen, war ganz frisch wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Lehrstuhl für Fehlertoleranz. Und dass dann in diesem Frühjahr 83 Frau Dr. Ruth Leutze, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg, eine Vorlesung hielt in Karlsruhe über Datenschutz. Da hatten die Studenten lange dafür gekämpft, das war am Anfang unseren Professoren gar nicht so recht, weil das hatte ja was mit Politik, mit Recht, also mit Dingen außerhalb der Informatik zu tun. Das war auch nicht sehr beworben, also da waren vielleicht in der ersten Veranstaltung 20 Studenten. Und dann war ja für dieses Frühjahr die Volkszählung angesetzt. Und das erste Mal waren wir 20, dann waren wir 40, dann platzte der Seminarraum aus allen Nähten, dann gingen wir in einen der größeren Hörsäle, der war das nächste Mal halb voll und am Schluss war er zum Bersten voll. Und es war für mich ein Aha-Erlebnis, wie starke Emotionen diese Volkszählung weckt, wie sehr manche Bürger riesige Angst hatten, dass der Staat sie ausspionieren könnte, dass mit ihren Daten irgendetwas getan werden könnte, was gegen ihre Interessen ist. Es war vielleicht auch bei vielen das Gefühl, Menschenskind, 1983, das ist irgendwie 1984 minus 1. Also wir sind ganz dicht davor. Also es war eine riesige Bewegung. Und ich saß da mit innerlich offenem Mund. Und ziemlich in derselben Zeit, ich bin damals regelmäßig in das Fakultätskolloquium gegangen, hatten wir einen Vortrag von jemand, der kam von der Fernmeldeindustrie, arbeitete an einem Projekt, das hieß BigPhone, breitbandiges integriertes Fernmeldeortsnetz. Und die Idee war, wir vermitteln in Zukunft alle Dienste, also auch Fernsehen, auch Rundfunk, was technisch den ungeheuren Charme hat, dass man jetzt aus einem unbegrenzten Angebot auswählen kann. Also die Übertragungsstrecke selbst ist nicht mehr das Limit, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Fernsehkanälen übertragen kann, sondern man wählt aus. Und der Preis ist natürlich, dass diese Auswahl wahrnehmbar ist und auch registriert werden kann im Kommunikationsnetz. Bei dem klassischen Fernsehnetz kriegt das Netz nicht mit, wie viele Leute und welche Leute welchen Kanal sehen, welche Sendung. Aber bei BigPhone würde man genau mitkriegen, welche Filme werden gesehen, wann wird umgeschaltet und so weiter. Und für mich war irgendwo jetzt ganz genau verfolgen zu können, welche Filme jemand sieht, ob er umschaltet, wenn gerade wenig Gewalt ist oder wenn viel Gewalt ist. Das war viel mehr unter die Haut gehend, als die, mit Verlaub gesagt, doch eher etwas langweiligen Fragen in der Volkszählung. Also habe ich diesen Fernmeldetechniker gefragt, ob er denn mitkriegen würde, was gerade mit der Volkszählung los ist und ob er jemals darüber nachgedacht hätte, was seine Arbeit als Ingenieur an diesem neuen Netz für Bezüge hat zu Datenschutz und aber glaubt, dass dieses Netz irgendwann irgendwer akzeptieren würde. Und ich hatte Glück, das war ein ganz ehrlicher Ingenieur, der mir sagte, hat er noch nie drüber nachgedacht und er kennt auch niemand, der darüber je nachgedacht hätte. Das hat dann zusammen mit der Vorlesung von der Ruth Leutze dazu geführt, dass ich angefangen habe, in der Kaffeerunde in unserem Institut über dieses Problem nachzudenken mit meinen Kollegen.
Und das Problem ist ja auch explodiert. Die technische Entwicklung ist seitdem ja auch explodiert.
Ja, und zwar klar, wie viele technisch getriebene Innovationen in der Infrastruktur kommen werden über die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Ja, und ich hatte auf einmal das Gefühl, Menschenskind Andreas, das ist doch die Sache, wie du jetzt dein technisches Know-how und dein Interesse und dein Wunsch, auch wirklich für die Bedürfnisse der Menschen etwas zu tun und nicht nur Geld zu verdienen, wie du das zusammenbringen kannst. So bin ich in den Datenschutz gekommen, habe dann etwa anderthalb Jahre noch technischen Datenschutz, so haben wir es damals genannt, also Datenschutz durch Technik.
In den 80ern schon.
In den 83 war das technischer Datenschutz bereits das,
was
das
ist. Durch Technik, ja. Es gab einen großen Einfluss aus Amerika, einen theoretischen, akademischen Einfluss.
Ja, also die ersten Monate habe ich völlig gearbeitet, sozusagen aus dem Nichts. Ich habe mit Null angefangen, ich kannte nichts in der Richtung. Und dann sagte mir auf der ersten Tagung, wo ich ein Papier untergebracht habe, ein Professor, Professor Fiedler, kennen Sie den Namen David Schaum? Meinte ich, nö, kenne ich nicht. Können Sie mir den mal buchstabieren? Habe ich mir aufgeschrieben, bin ich in die Bibliothek gegangen und habe einen Artikel von David Schaum gefunden in Communications of the ACM von 81, also noch ein paar Jahre früher, wo David Schaum das Konzept Mixe und digitale Pseudonyme entwickelt hat. Das fand ich interessant und spannend. Ein klein bisschen natürlich auch die Enttäuschung, oh, ich bin nicht der Erste. Ich bin sozusagen unabhängiger Zweiter. Aber es hat uns einfach als Gruppe auch vorangebracht, weil David Schaum als Kryptograf ein anderes Herangehen an die Probleme hatte. Er wollte alles gerne mit Kryptographie lösen. Ich kam eher so von der Netzwerktechnik, von den Rechnernetzen. Ich wollte die Probleme am liebsten gleich direkt auf der physischen Ebene lösen. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, sie mit Kryptographie lösen zu wollen, führt zu dem klareren Systementwurf und dem flexibleren Systementwurf und ist das, was sich durchgesetzt hat. Also wir lernten in der Literatur die erste grundlegende Arbeit von David Schaum kennen. Habe ihm damals versucht, den Brief zu schreiben. Den habe ich auch geschrieben, habe ich auch abgeschickt. Ist aber wohl nie angekommen. Ich hatte zunächst mal keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Ich hatte keine neuere Adresse. Und im Frühjahr 85 habe ich dann ihn auf einer Tagung getroffen, angesprochen. Er war überrascht, dass jemand seinen Artikel nicht nur gelesen, sondern auch verstanden hatte, auch die schwierigeren Teile in dem Artikel. Und er hat meine Gruppe und mich spontan eingeladen, ihn in Amsterdam zu besuchen. Er war damals von Amerika nach Amsterdam gewechselt, sodass der wesentliche Teil meiner Gruppe, also Michael Weidner, Birgit Fitzmann, teilweise noch ein, zwei Studenten, ab dann öfter mal nach Amsterdam gefahren sind und von David Schaum, der in dem Gebiet einfach ein paar Jahre Vorsprung hatte und einfach ein begnadeter Kryptograf ist, in kurzer Zeit sehr viel lernen konnten. Ja, so bin ich in das Gebiet gekommen und dann haben sich nach kurzer Zeit auch andere für unsere Arbeit interessiert. Zunächst mal vor allen Dingen Juristen, bei denen fiel mir das am stärksten auf. Da gab es natürlich sehr unterschiedliche Kommentare, also zum Beispiel Datenschützer in der damaligen Zeit, Was? Sie wollen die Daten verschlüsseln? Dann können wir überhaupt nicht mehr kontrollieren, wer was an wen schickt.
Ah ja.
Also Datenschützer in der damaligen Zeit hatten das Gefühl, also Datenschutz findet bitte nicht durch Technik statt, sondern durch Recht. Die Technik ist ja genau das, was gefährdet. Also wir brauchen das Recht, um zu schützen. Na gut, mit dem stimmte ich halt nicht sehr überein, aber es war schon mal auch ein negatives Feedback, ist immerhin ein Feedback und deutet irgendwo Interesse an. Dann gab es in der GI eine Fachgruppe, die sich so mit Rechtsinformatik, rechtliche Gestaltung von Informationstechnik
beschäftigt.
Das war damals Herr Göbel, das war Herr Fiedler, Herr Redeker. Die waren auch einfach interessiert, weil für die war neu, dass wir jetzt manche Dinge direkt technisch unterstützen oder gar bauen wollten. Die haben uns zu vielen kleinen Workshops eingeladen, viel mit uns diskutiert und haben uns sehr geholfen, anzufangen zu verstehen, wie Juristen ticken. Mhm. Ich will noch nicht behaupten, dass ich es schon ganz verstanden hätte, aber wir haben angefangen, das zu verstehen. Und das war sozusagen die erste Disziplin außerhalb der Informatik, mit der wir ganz enge Kontakte hatten. Die Datenschützer selbst haben in den ersten Jahren noch nicht sehr reagiert. Ich weiß noch, dass ich dann so die ersten Papiere an die Frau Dr. Leutze geschickt habe mit einem Dankesbrief, wie toll ich es für mich fand, dass sie mich doch auf das Thema gebracht hat. Da kriegte ich dann einen lieben Brief zurück, aber da passierte nichts. Und es war dann erst sehr, sehr viel später, dass Datenschützer sich wirklich für das interessiert haben, was wir machen und darauf eingelassen haben.
Wo sind wir zeitlich?
Da sind wir jetzt, schätze ich, so 88, 89, 90, 91, mhm. wo dann Leute wie Hans-Jürgen Garstka oder Helmut Bäumler in Kiel Leute wie mich einluden und sagten, ihr müsst mal bei uns Weiterbildung machen. Unsere Dienststelle aus Juristen muss jetzt was lernen über Technik und technische Möglichkeiten. Das war für mich eine große Überraschung. Bin ich auch gerne hingefahren, habe gerne was beigebracht. Und was das Schöne natürlich ist, dann auch wiederum viel dazugelernt, weil die Fragen, die man dann kriegt, vermitteln einem ja viel. Wie ticken die? Was interessiert die wirklich? Wie gut hat man erklärt? Was und so weiter. Also viel von Juristen gelernt. Und es entstand dann auch ein lockerer Kontakt, wahrscheinlich schon ein paar Jahre früher, mit der Forschungsgruppe Prophet, also Professor Alexander Rossnagel. Und ich glaube, wenn ich so jetzt über mein Leben zurückgucke, dass wahrscheinlich Alexander Rossnagel der Jurist ist, mit dem ich am längsten und am beständigsten immer wieder Austausch hatte.
Die Schaumschen Papiere, wie haben Sie das aufgenommen? Was haben Sie damit gemacht?
Wir haben dann zunächst mal versucht, manche Dinge aus den Papieren aus unserer Sicht verständlicher aufzuschreiben und haben auch versucht, die Ingenieurperspektive und ein Stück weit auch die juristische Perspektive hineinzubringen und sozusagen die sehr, sehr guten Ideen von David Schaum zu erweitern, zu überlegen, wie könnte man sie implementieren und in den späteren Jahren dann auch, wie man sie verbessern kann. Und denke, das ist uns gelungen. Da sind in der damaligen Zeit eine ganze Reihe von grundsätzlichen Artikeln entstanden. Aus heutiger Sicht muss man sagen, leider noch sehr viel auf Deutsch. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, leider, weil das natürlich etwas ist, was jetzt unsere Kollegen in Amerika oder weltweit praktisch nicht lesen können. Als deutscher Staatsbürger muss ich sagen, glücklicherweise auf Deutsch, weil zumindest die Juristen und Politiker der damaligen Zeit mit englischen Artikeln schlicht überfordert gewesen wären. Das heißt also, das, dass wir viel am Anfang auch in Deutsch publiziert haben, hat geholfen, dass im deutschsprachigen Raum diese Auseinandersetzung Datenschutz und Technikgestaltung viel früher und intensiver gepflegt wurde, als ich das in irgendeinem anderen Sprachraum kenne. Mhm. Das heißt also, wenn man so in den Jahren von 85, sagen wir mal, bis 90 lesen will, was in dem Bereich führende Literatur ist, dann ist die Literatur auf Deutsch, nicht auf Englisch. Erst in den späteren Jahren hat dann natürlich Englisch als Wissenschaftssprache auch in dem Feld das Rennen gemacht.
Mixer von David Schaum, da haben Sie ja sich dran gemacht, mit Kollegen zusammen, die Dinger wirklich auf die Beine, praktisch auf die Beine zu stellen, das wirklich umzusetzen, zu zeigen, dass das nicht nur Überlegungen sind, die vielleicht irgendwann in der Zukunft einmal umgesetzt werden können, sondern die jetzt schon machbar sind.
Jetzt sind wir natürlich in den Jahren schon viel, viel später. Mehrseitige Sicherheit ging los.
Was heißt das, mehrseitige Sicherheit? Was ist die Kernidee?
Die Kernidee ist, dass wir uns um die Sicherheit von allen Beteiligten, man könnte fast allgemeiner noch sagen, von allen Betroffenen kümmern wollen. Wobei die Kernidee ist, schon möglichst nicht nur Betroffene zu haben, sondern die Betroffene sozusagen in eine aktive Rolle zu bringen, dass sie Beteiligte sind und sich selbst in dem Prozess, in dem Ablauf des Systems vertreten können und artikulieren können. Die Idee wäre also, dass man damit anfängt, wenn man ein System baut und konzipiert, erstmal zu fragen, was sind denn die unterschiedlichen Interessen? Das mal ordentlich analysiert und hinschreibt und dann natürlich dabei landen wird, dass es dabei typischerweise Interessengegensätze gibt. Mhm. Bei Interessengegensätzen muss man jetzt gucken, ja, wie führen wir eine Aushandlung? Also wie lösen wir die Gegensätze auf? Weil ich kann natürlich als Ingenieur kein System bauen, was gegensätzlichen Anforderungen genügt. Das geht nicht. Also ich brauche eine widerspruchsfreie Anforderungsanalyse, sonst kann ich nichts bauen. Was natürlich umgekehrt auch bedeutet, wenn diese Interessen aufgelöst werden müssen, dann muss die Interessenauflösung sozusagen schneller gehen, als man typischerweise ein System bauen kann. Das heißt also, unsere Infrastruktur muss so gebaut werden, dass sich die verschiedensten Arten von Gewichtung der Interessen und Auflösung der Interessen unterstützen kann. Ja, dann müssten also nach Ende der Aushandlung müsste klar sein, was soll gelten, worauf hat man sich geeinigt. Und das müsste man jetzt auch gegen andere durchsetzen können. Also Datensicherheit, Datenschutz sollte ja nicht nur eine Absichtserklärung sein oder ein Versprechen, was dann später auch beliebig vergessen, gebrochen, ignoriert werden kann, sondern wir hätten es schon gerne durchgesetzt. Und da würde man bei mehrseitiger Sicherheit sich auch wünschen, dass jeder seine Interessen durchsetzen kann gegen die anderen. Wenn man es zusammenfassen will, dann könnte man sagen, mehrseitige Sicherheit ist Sicherheit mit minimalen Annahmen über andere. Mhm. Und jede Annahme über andere kann natürlich auch falsch sein. Also je weniger Annahmen ich über andere machen muss, desto besser sind die Chancen, dass ich keine falsche Annahme dabei habe und dass am Schluss das, was ich mir wünsche von dem System, auch dann wirklich gewährleistet wird. Also soweit die mehrseitige Sicherheit, die in einem Kolleg der Gottlieb Daimler und Karl-Benz-Stiftung entwickelt wurde, zusammen von Günter Müller, Kai Rannenberg und mir, plus natürlich im Umfeld noch vielen weiteren Leuten, auch andere Disziplinen. Wir hatten damals dann auch viel zu tun mit Psychologen. Das war dann die zweite Fachdisziplin nach den Juristen, mit denen ich engeren Kontakt kriegte und wo ich dann auch das Gefühl hatte, langsam fange ich an, sie zu verstehen. Und irgendwann sogar erfreut war, dass ich das Gefühl hatte, jetzt fühle ich mich von denen auch verstanden. Mhm. Wahrscheinlich hat es bei denen auch viel länger gedauert, dass sie sich verstanden fühlten von mir, als ich das Gefühl hatte, ich würde sie verstehen. Und dieses Konzept mehrseitige Sicherheit ist aus meiner Sicht so eine Art Überbau oder Verallgemeinerung einerseits von der klassischen Sicherheit. Klassische Sicherheit war, derjenige, der das System baut, entscheidet, wie viel und welche Art von Sicherheit da drin ist. Also typischerweise, wenn die Banken Systeme bauen, dann interessiert die Bank sich nur für die Sicherheit der Bank, aber nicht für die Sicherheit der Bankkunden. Und es dauert dann typischerweise anderthalb Jahrzehnte, bis die Bank merkt, dass, weil sie das System gebaut hat Und weil die Richter nach und nach verstehen, dass sie es auch hätten anders bauen können, dass sie dann auf einmal die Beweislast haben und dann die Prozesse verlieren und also ein System, was am Anfang sehr sicher für die Bank und sehr unsicher für die Kunden war, mittlerweile sehr sicher für die Kunden ist, aber sehr unsicher für die Banken, zumindest dann, wenn die Kunden sich einen fachlich kompetenten Rechtsanwalt suchen. Also einerseits mehrseitige Sicherheit, eine Verallgemeinerung von der klassischen Sicherheit. Ich denke auch ein umfassendes Konzept, wo technischer Datenschutz seinen Platz findet. Weil ich natürlich auch, wenn ich meine Anforderungen an das System beschreibe, sinnvollerweise sage, welche Datenschutzeigenschaften, welche Vertraulichkeitseigenschaften ich da beispielsweise gerne garantiert hätte. Natürlich auch welche Datenvermeidungsstrategien. Ja, so die mehrseitige Sicherheit entwickelt, sagen wir mal als Konzept so vielleicht von 95 bis 98. Anonymität ist auch sozusagen ein Schutzziel, was dann innerhalb von mehrseitiger Sicherheit abgedeckt werden kann. Allerdings ist das hat uns von ganz Anfang an beschäftigt. Also Anonymität, wenn wir Netze bauen, Infrastrukturen bauen, war für uns ein primäres Ziel von 83 an, weil wir erstens das Gefühl hatten, wenn Vertraulichkeit hart sein soll, dann dürfen die Inhalte nur denjenigen bekannt werden, die sie kennen sollen. Aber bei Kommunikation bedeutet das, mindestens ein anderer kriegt den Inhalt mit. Ich meine, wenn ich will, dass es niemand mitbekommt, brauche ich nicht zu kommunizieren. Was natürlich auch bedeutet, dass dieser andere den Inhalt immer weitergeben kann. Und bei Anonymität war für uns die große Forschungsfrage am Anfang, können wir Netze so bauen, dass niemand mitbekommt, wer mit wem kommuniziert. Zunächst mal kommt einem das völlig abstrus vor. Kann man das überhaupt bauen? Da würde man aus heutiger Sicht sagen, ja, das verursacht einen spürbaren Aufwand, aber das kann man bauen. Und es ist natürlich als nächstes die Frage, ja, wer wird denn das überhaupt nutzen wollen? Wenn ich kommuniziere, dann werde ich doch hoffentlich wissen wollen, mit wem ich kommuniziere. Aber die erste Frage ist, muss man da unbedingt wissen, mit wem man kommuniziert? Oder reicht es beispielsweise, eine Dienstbeschreibung oder Rollenbeschreibung zu haben? Und dann wende ich mich sozusagen an diesen Servicepunkt, diese Serviceadresse. Da könnten verschiedene dahinter stehen. Das ist im Übrigen gar nicht so fremd, also typischerweise, wenn jemand die Telefonseelsorge anruft, dann weiß er eben auch nicht, mit welcher Person er jetzt verbunden wird. Das ist eine Dienstbeschreibung. Und der zweite Aspekt dann bei Anonymität für uns war auch, wenn wir mal Anonymität haben auf der Kommunikationsebene, dann könnte man da, wo man gerne keine Anonymität hätte, ganz starke Verbindlichkeit, natürlich über digitale Signaturen, alle Nachrichten digital signieren und wenn man jetzt eine entsprechende Verzeichnisinfrastruktur drüber hat, sogenannte Public-Key-Infrastruktur, dann könnte man auch, wenn dort wirklich die Namen, die zivilen Identitäten aufgeführt sind, mit sehr großer Sicherheit feststellen, von wem die Nachricht kommt. Kurzum, wir haben damals schon gesagt, das, was da gerade gebaut wurde, das ISDN, Integrated Services Digital Network, ist ein sehr schlechter Kompromiss, weil es weist letztlich nicht nach, von wem die Nachrichten wirklich kommen und ob sie wirklich unverändert sind. Das heißt also, für Integrität und Verbindlichkeit ist es eigentlich nicht gut genug. Aber es macht schon so viel an Anonymität kaputt, dass es da auch nicht gut ist. Also es ist irgendwie etwas, was nichts wirklich gut leistet.
Hat man Druck auf Sie ausgeübt? Seitens der Industrie, der Sie auf die Füße traten oder seitens der Sicherheitsbehörden?
Nicht.
Oder hat man Sie noch gar nicht ernst genommen?
Also man hat mir nicht in spürbarer oder harter Weise auf die Füße getreten. Also es gab schon den einen oder anderen Hochschullehrer in Karlsruhe, der meinte, Herr Fitzmann, ist Ihnen aber schon bewusst, wie viele Forschungsgelder wir von der Deutschen Telekom kriegen oder von Siemens oder Alcatel. Und dass manches, was Sie schreiben, so aus der Sicht der Gesprächspartner so übertrieben, wie sie es schreiben, aus meiner Sicht so deutlich, wie sie es schreiben, da nicht nur auf Wohlwollen stößt. Wir haben damals auch Papiere geschrieben, dass kryptografische Systeme öffentlich bekannt sein sollten, standardisiert werden sollten. Es war damals dann auch der Beginn der Kryptodebatte.
Wo sind wir zeitlich damals wieder? Noch einmal.
Damals ist jetzt so veröffentlicht 87, ja. Also vielleicht die Diskussion 86 beginnend. Ja. Damals haben wir den ersten Artikel im deutschsprachigen Raum darüber geschrieben. Ich denke, wir waren auch jetzt verglichen mit den Amerikanern einfach wieder mal etwas früher dran und haben da auch erwähnt die sogenannte Zentralstelle für das Chiffrierwesen. Das war damals eine Kryptoabteilung, im Wesentlichen um für den diplomatischen Dienst die Kryptographie zu entwickeln und zu gewährleisten und natürlich auch die Kryptographie anderer Staaten zu brechen. Ich hatte mündlich gehört, dass es so etwas gibt. Ich hatte da nie irgendjemand gesprochen. Ich glaube, die hatten auch kein Interesse daran, mit solchen Leuten wie mir zu reden. Und das erste Mal diesen Begriff Zentralstelle für das Chiffrierwesen gedruckt gesehen, habe ich in dem Artikel, den wir selbst geschrieben haben, weil die suchten damals ganz und gar nicht das Licht der Öffentlichkeit. Und auch da gab es mal die Nachfrage von der ZFCH bei einem anderen Lehrstuhlinhaber in Karlsruhe, ob man diese Leute nicht irgendwie zum Schweigen bringen könnte. Ja. Aber mehr als diese Anfrage, auf die dann die Antwort zurück war, nein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort war, Gott sei Dank nein oder leider nein, aber die Antwort war in jedem Fall nein. Mehr habe ich auch an der Stelle nicht gespürt.
Das heißt, man lässt sie auch frei und nicht drangsaliert forschen?
Ja, das denke ich, ja. Solange wir einfach geforscht haben, hatten wir, wie das bei Forschern ist, und völlig normal, Leute, die sagten, was ihr macht, ist toll, wir stimmen zu. Es gibt in jeder Forschung auch Leute, die sagen, nö, eure Annahmen, eure Prämissen akzeptieren wir nicht, ihr solltet ganz andere Dinge tun. Aber das, was damals passierte, war einfach nur wissenschaftlicher Dialog, manchmal auch Streit, völlig normal.
Aber Sie haben in Ihrem Team ja auch nun Ingenieure. Das heißt, Sie haben ja auch umgesetzt.
Das gar hat sich da überhaupt was, nicht.
Dann später hat sich dann da etwas
kann geändert. Ich gerne dazu kommen. Also wir haben, sagen wir mal, bis 96, 97 im Wesentlichen Schreibtischarbeiten gemacht. Das war für mich auch als Mensch etwas, was ich gerne gemacht habe. Also sozusagen Ideen, entweder von David Chaum übernommen oder selbst entwickelt. Und dann ziemlich haarklein durchbuchstabiert, wie könnte man da Technik entwickeln? Was kostet das? Jetzt nicht ausgedrückt in D-Mark oder Euro, sondern was kostet das an Übertragungsvolumen? Wie sieht es mit Verzögerungszeiten aus? Also sozusagen Kosten ausgedrückt, wie Ingenieure halt Kosten ausdrücken. Sodass klar war, in den ersten, sagen wir mal, gut 12, 13 Jahren, dass Anonymität machbar ist, Kosten verursacht, klar. Und wenn man Anonymität nicht tut, dass es dann eine politische oder juristische oder auch meinetwegen wirtschaftliche Entscheidung ist, dass man das nicht tut. Damit war ich als Mensch relativ zufrieden, weil ich denke, dass das die Aufgabe von einem Grundlagenwissenschaftler ist. Schauen, was ist an Möglichkeiten da, was und wie könnte man umsetzen. Aber ich als Wissenschaftler bin nicht derjenige, der bestimmt, ob umgesetzt wird. Also Demokratie heißt, dass die Gesellschaft, dass die Gemeinschaft oder dann deren Repräsentanten entscheiden, was gemacht wird. So, denke ich, ist erstmal meine Generation damit umgegangen. Das war unser Forschungsansatz. Und dann gab es so etwa ab 94, 95, 96 sehr stark über das Internet eine Bewegung, nicht nur Papiere zu schreiben, sondern zu sagen, wir können ausprobieren. Im Grunde ist das Internet von seiner Architektur her die große Spielwiese zum Ausprobieren. Zumindest war es ursprünglich mal so gedacht. Und manche Unsicherheiten kann man einfach auch nur so kommentieren. Es ist halt als Spielwiese konzipiert und es ist heute noch als Spielwiese konzipiert. Und man möge sich dann bitte nicht wundern, wenn es auch als Spielwiese genutzt wird. Also das kam dann in den Vordergrund. Und Mitarbeiter von mir, die so vielleicht 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre jünger sind als ich, aufgewachsen sind in ihrem Studium mit »Wir probieren einfach mal aus«, hatten dann sehr stark das Gefühl, wir wollen Anonymität, anonyme Kommunikation ausprobieren. Fand ich interessant, habe gesagt, ja, okay, macht mal. Und dann haben sie auf eine Art angefangen, dass ich daneben saß und innerlich eine ganze Weile den Kopf geschüttelt habe. Nämlich, die haben nicht jetzt etwa das implementiert, mit voller Stärke, was wir uns theoretisch ausgedacht haben, sondern sie haben erstmal so implementiert, dass die Performance noch halbwegs stimmt und haben ihre Kompromisse bei der Anonymität gemacht.
Ah, ja.
Das war für mich sehr ungewohnt, weil ich in meiner Arbeit am Schreibtisch natürlich das Ziel hatte, mach es möglichst sicher. Also wir haben sehr früh, wir haben das Angreifermodelle genannt, also sozusagen eine Beschreibung davon, was derjenige, der gegen die Schutzmechanismen arbeitet, wohl tun kann. Das nannten wir Angreifermodell. Da haben wir sehr früh gesagt, wir gehen mal davon aus, alle Kanäle, alle Übertragungsstrecken werden von dem abgehört. Das war natürlich, vielleicht 85 haben wir das erste Mal gesagt, das war natürlich Fiktion, ja. Das war eine Abschätzung, das war das absolute Horrorszenario, das, ja. Und hat das Gefühl, oh, da haben wir viel Abstand, passiert nie. Heute muss man sagen, naja, das haben jetzt die Geheimdienste und die Polizeibehörden der Welt durchgesetzt, dass heute alle Übertragungsstrecken abgehört werden. Und natürlich, die Konzepte, die wir damals am Schreibtisch gemacht haben, wären gegen diese Dinge nach wie vor sicher. Aber meine Mitarbeiter starteten also damals mit Angreifermodellen, die ich viel zu schwach fand. Und ja, aber sie sind gestartet. Und das brachte uns dann natürlich in Kontakt mit vielen Leuten und Organisationen und Institutionen, mit denen wir vorher keinen Kontakt haben. Das geht sehr harmlos los. Ja, also da wurde dann unser Anonymitätsdienst genutzt, dass irgendein Schüler vermutlich, sei es berechtigt oder aus Schabernack, seiner Lehrerin in ihr Besucherbuch geschrieben hat, diese dumme Kuh kann keinen ordentlichen Unterricht machen. Und dann wandte sich natürlich die Dame an uns und sagte, ich will wissen, wer meiner Schüler das war. Wir haben natürlich gesagt, tut uns leid. Können wir nicht rauskriegen, wir wissen es ja auch nicht. Und ich weiß nicht, ob wir es geschrieben haben, aber haben es vermutlich alle gedacht. Wahrscheinlich müsste sie jetzt eher die Energie reinstecken, mit ihren Schülern zu reden oder an ihrem Unterricht was zu ändern, als zu versuchen, über uns herauszufinden, wer denn jetzt die Kritik in ihr Gästebuch geschrieben hat.
Das, was eben durchkam, das Besondere an diesem Anonymitätsdienst war ja, dass er auch für den Betreiber des Dienstes schützt.
Ja.
Dass man das nochmal sagt, dass das war das eigentlich zu lösende Problem.
Ja,
ein Proxy also, zur Verfügung zu stellen, das gab es vorher schon.
Ja, also was es schon gab, vorher sogenannte Anon-Proxys, wo es einen Rechner gab, zu dem wurde hingesendet und der hat dann Adressen ersetzt und hat es weitergesendet. Und dieser eine Rechner wusste dann natürlich ganz genau, was von wem an wen geht, sodass man, also ich wechsle jetzt mal die Perspektive, wenn ich Geheimdienstchef wäre, dann wäre völlig klar, dass ich so einen Anon-Proxy anbieten würde. Weil billiger kann ich die Information, wer hält was für geheimhaltungsbedürftig und wer will nicht beobachtet werden, wenn er mit wem kommuniziert. Also billiger kann ich an die Information nicht kommen. Und bei unserem System war es halt so, dass wir nicht über einen Zwischenknoten gegangen sind, sondern über mehrere, die dann auch unterschiedliche Betreiber haben. Also ein früher Betreiber von so einem Mix war ja auch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, sodass dann mehrere Betreiber miteinander kooperieren müssen, um rauszukriegen, wer kommuniziert mit wem. So, das hatten wir von Anfang an dabei, aber ich könnte jetzt über viele Schwächen der zumindest ersten Varianten unserer Software berichten, wie man diese Verkettung damals auch hätte tun können, ohne dass diese Betreiber kooperieren. Das war für mich der Anlass, warum ich da am Anfang so sehr den Kopf geschüttelt habe. Aber Hannes Federath, Stefan Köpsel und andere haben gesagt, Andreas, lass es uns doch mal machen. Und ein Stück weit scheint das trotz der aus meiner Sicht vorhandenen Schwächen auch wirklich gewirkt zu haben, weil ja jetzt nicht nur die Lehrerin, sondern auch die Polizei kam natürlich hin und wieder zu uns mit irgendwelchen Ermittlungsverfahren und hat gesagt, wir würden gerne wissen, okay, dann war unsere Standardantwort natürlich, es tut uns leid, wir entweder wissen es nicht, wir haben keine Aufzeichnung, oder aber, dann kam natürlich oftmals die Anfrage, aber dann zeichnen Sie bitte für die Zukunft auf. Dann ist die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage sind wir dazu verpflichtet oder sind wir dazu zumindest berechtigt und so weiter und so fort. Also wir hatten dann ab dem Punkt, wo wir auch praktisch ein System betrieben haben, auf einmal sehr viel Kontakt zu Polizei, weniger Geheimdienste, natürlich dann auch Medien und Presse, weil ich glaube, dass für Medien und Presse natürlich so ein laufendes System, dann auch mit den kleinen Skandalen und Skandälchen, viel plastischer ist und viel greifbarer. Und ich glaube, dass dieses System, neben dem, dass wir viel an ihm gelernt haben, auch natürlich nochmal viele Benutzer dazu gebracht hat, viel über Anonymität zu lernen. Also es war sozusagen eine große und ist nach wie vor eine große Awareness-Kampagne.
Mhm. Die Anonymitätssoftware, dieser Dienst wurde auch genutzt, zum Beispiel auch von der Polizei, wahrscheinlich auch von Großindustrievertretern, wenn sie sicherstellen wollten, dass ihre Konkurrenz zum Beispiel nicht weiß, für was sie sich interessieren. Ja. Das heißt, sie haben eigentlich auch Fürsprecher in Bereichen, wo man nicht unbedingt Fürsprecher für Anonymität so erstmal spontan vermuten würde, bei Ermittlungsbehörden zum Beispiel. Und trotzdem habe ich im Moment immer noch nicht den Eindruck, dass es eigentlich selbstverständlich sein muss, dass es eine Anonymitätsinfrastruktur für Kommunikation geben muss, um zum Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen, politische Wahlen übers Netz machen zu können.
Also zunächst mal das, was Sie sagen, dass es ein Bedürfnis für Anonymität, gerade auch bei Polizei und Geheimdiensten, auch bei der Industrie gibt. Ja, das kann ich bestätigen. Wir hatten mal eine Zeit, da, so wurde uns gesagt, wurde über unseren Dienst nicht nur Kinderpornografie verbreitet, sondern wohl auch ein Ring von Pädophilen hat sich verabredet über unseren Dienst zum Missbrauch an Kindern. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir als Forscher angeboten haben, wir fahren unseren Dienst runter. Weil an der Stelle muss ich einfach sagen, Forschungsfreiheit ist eine schöne Sache, aber irgendwo, ich als Forscher möchte mich nicht auf meine Freiheit berufen, wenn es darum geht, dass Kinder missbraucht werden. Und die Antwort, die ich damals bekam, war, um Himmels Willen fahren Sie Ihren Dienst nicht runter. Ihr Dienst muss weiterlaufen. Und zwar jetzt nicht nur, weil wir sonst die Leute warnen, dass die merken, mit der Entwicklung und Strafverfolgung, wir sind Ihnen auf den Fersen, sondern auch, wir brauchen Ihren Dienst selbst, weil wir sozusagen ihren Dienst nutzen, um nach illegalen Inhalten im Internet zu suchen. Weil wenn wir da direkt mit einer IP-Adresse des BKA ankommen, dann ist natürlich klar, dass uns wie jede Website nur Inhalte anzeigen wird, die rechtlich okay sind. Also an der Stelle einfach der Hinweis, das, was ein Webserver als Antwort gibt, kann auch davon abhängig sein, mit welcher IP-Adresse die Abfrage gemacht wird. So, also uns wurde ziemlich klar gesagt, wir wollen nicht, dass ihr euren Dienst abschaltet, wir brauchen euren Dienst.
Aber es kam auch mit China, dass man aus China heraus forschen konnte, dass das westliche Unternehmen, also an die Geschichte erinnere ich mich auch auf Anon zurück, auf den JAP zugriffen.
Klar, wir können das jetzt noch weitermachen. Ja. Also ich denke, es war für Firmen wichtig, es war für Freiheitsbewegungen im Iran beispielsweise dieser Dienst wichtig. Ja, also dieser Dienst brachte uns mit vielen Akteuren in Kontakt. Wir kriegten teilweise Nachrichten aus China und dem Iran, danke, dass ihr diesen Dienst betreibt. Also wir kriegten nicht nur Mails von Lehrerinnen, die sich jetzt kritisiert fühlten von ihren Schülern. Wir haben natürlich auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass dieser Dienst auch missbraucht wurde. Also ich muss für mich einfach sagen, es geht schon unter die Haut, wenn man erfährt, dass etwas, was man betreibt oder wo man mit dran gebaut hat, benutzt wird, um den Missbrauch an Kindern zu organisieren. Das lässt einen nicht ruhig. Nach allem, was wir statistisch wissen, muss man allerdings sagen, unser Dienst hat keineswegs eine höhere Kriminalitätsrate als das Internet als Ganzes. Also wir haben ja in den ersten Jahren nicht gewusst, wird unser Dienst ein Sammelbecken von Leuten, die letztlich mit dem Gesetz und damit dann auch irgendwann der Polizei in Konflikt kommen. Das ist nicht der Fall. Also wir haben schon einige spektakuläre Fälle, wo unser Dienst auch für kriminelle Dinge benutzt wurde. Aber das ist bei Millionen von Downloads und wahrscheinlich von mehreren hunderttausend Benutzern, nie gleichzeitig, aber sozusagen verteilt über dieses Jahrzehnt seines Bestehens, sind die Nachfragen der Polizei keineswegs ein Beleg, dass es bei uns häufiger zu Konflikt mit dem Gesetz kommt. Und insoweit haben sich unsere Befürchtungen, die wir am Anfang hatten, machen wir da jetzt einen Dienst und müssen wir ihn dann eigentlich so vor unserem inneren Gewissen nach einem halben Jahr wieder abschalten, weil wir einfach im Wesentlichen nur Kriminelle in ihrem Tun unterstützen. Das hat sich nach allem, was wir wissen, nicht bewahrheitet.
Jetzt können wir mal die Perspektive, jetzt mal einen Vorschlag. Jetzt haben wir Infrastruktur gemacht, Anonymitätsinfrastruktur. Und danach folgt ja eine Phase zum Thema Identitätsmanagement, dass man erstmal eine Geschichte höher legen kann.
Ja, also wir haben jetzt sozusagen geredet, ich möchte es mal so nennen, Datenvermeidung. Und sogar nicht nur Vermeidung der Speicherung, sondern sogar Datenvermeidung im Sinne von Vermeidung der Erfassbarkeit. Das war das Thema, mit dem ich in die Forschung gestartet bin. Das läuft auch weiter, also es ist nach wie vor ein Thema, wie weit kann man da kommen, wie effizient kann man da werden. Aber es ist auch klar, dass es einfach viele Dienste gibt, wo Datenvermeidung das Problem nicht vollständig lösen kann, weil ja irgendwelche Daten kommuniziert werden sollen, weil man ja auch von Kommunikationspartnern wiedererkannt werden will, etwa um eine Transaktion fortzusetzen oder einen Dialog fortzusetzen. Und das führte sozusagen zu Arbeiten, da könnte man jetzt sagen, ist sozusagen eine Art zweite Generation von Forschungsaktivitäten. Und das ist hier in der Gruppe hauptsächlich verbunden mit dem Schlagwort Identitätenmanagement. Also die Idee, dass jeder Mensch nicht nur eine Identität hat und immer sozusagen unter seiner gesamten Identität auftritt, also meineswegen Personalausweisnummer, Geburtsdatum, Wohnort, Interessen, Ausbildungsabschlüsse, Blutgruppe, was weiß ich, also immer unter seiner Gesamtidentität, sondern dass man sagt, nein, wir wollen in unterschiedlichen Zusammenhängen mit unterschiedlichen Teilidentitäten, so nennen wir das, auftreten. Also etwa, wenn es jetzt darum geht, dass ich an einem Forum teilnehme, wo wir uns über die neuesten Witze austauschen, dann ist einfach meine Blutgruppe und wahrscheinlich auch mein höchster Bildungsabschluss vollkommen irrelevant. Da kommt es höchstens darauf an, ja, waren die letzten 10 Witze, die er gepostet hat, lustig oder waren sie es nicht? Und da könnte man jetzt mit sehr wenig personenbezogenen Daten sich eine Teilidentität schaffen, die im Wesentlichen nur zu sichern hätte, dass jetzt niemand anders unter meinem Namen schlechte Witze posten kann. Also ich bräuchte da im Wesentlichen ein digitales Pseudonym, sprich einen Testschlüssel von dem digitalen Signatursystem. Dann würde ich anonym auf einer anonymen Infrastruktur meine Witze posten, würde sie jeweils mit diesem digitalen Pseudonym signieren, damit klar ist, sie kommen von mir, damit mir nicht jemand anders meinen guten Namen, dass meine Witze doch irgendwie ganz nett und unterhaltsam sind, kaputt machen kann. Und okay, Also zwischen dem immer alles unter seiner vollen zivilen Identität zu tun und jetzt im anderen Beispiel mit den Witzen, das war sozusagen das schöne andere Extrem, wo man praktisch keinerlei personenbezogene Daten braucht. Also da geht in der digitalen Welt ein Auseinanderhalten, was in der gegenständlichen Welt so zumindest nicht gut geht. Und dass das Auseinanderhalten in der digitalen Welt gut geht, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Denn in der digitalen Welt ist Vergessen praktisch nicht zu organisieren. Also in der Oper und im Fußballverein und so weiter, Leute werden mein Gesicht nach und nach vergessen. Also ich habe mich fürchterlich daneben benommen oder sie tierisch beeindruckt. Aber in der digitalen Welt, wenn man es mal miteinander verketten kann, wenn man es mal zusammenbringen kann, dann ist das nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Mhm. Und insoweit ergänzt sich sehr gut diese erste Generation, anonyme Kommunikation, mit dem zweiten Schritt Identitätenmanagement, sozusagen nur das an Informationen dem Kommunikationspartner geben oder auch den Partnern, wenn man mit einer Gruppe kommuniziert, was in diesem Lebensbereich, dieser Situation relevant ist.
Ihre Arbeit ist eindeutig auch politisch. Und Sie wollen auch politisch wirken. Können Sie Beispiele dafür nennen, dass Sie erfolgreich auch politisch gewirkt haben?
Die erste Frage ist, was heißt erfolgreiches politisches Wirken? Wenn ich es als Grundlagenforscher nehme, dann heißt es, man hat Dinge rausbekommen in der Grundlagenforschung, die neue Möglichkeiten schaffen. Und ob man diese neuen Möglichkeiten realisieren will, darüber wird politisch diskutiert und auch entschieden. Oftmals heißt entschieden durch Nichtstun reagiert, aber okay. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ja, sehr erfolgreich. Übrigens nicht wir alleine, das war eine ganze Gruppe von Leuten, David Schaum, unsere Gruppe, inzwischen auch an vielen anderen Plätzen, sei es im deutschsprachigen Raum oder auch international Leute, die gute Arbeit machen. Ja, die Entwicklungen im Bereich technischer Datenschutz werden wahrgenommen und werden politisch diskutiert. Das war die Sicht des Grundlagenforschers. Wenn Sie jetzt mich fragen, als politisch denkenden Bürger, also wie sehr sind dann politische Entscheidungen so gefallen, wie ich mir das gewünscht hätte oder wie ich mir das wünsche als politisch denkender Bürger. Und wenn jetzt Erfolg bedeutet, es fällt wirklich eine Entscheidung und sie fällt in die Richtung, wie ich mir das wünsche, dann war unser Erfolg sehr gemischt. Es gab einzelne Fälle, wo wir Erfolg hatten. In den meisten Fällen passierte gar nichts. Und in wenigen Fällen passierten Dinge explizit gegen unseren Rat. Jetzt kann man natürlich oder muss man wahrscheinlich auch als politisch denkender Bürger sagen, das ist doch eigentlich eine sehr gesunde Situation, weil es wäre ja auf eine gewisse Art schon irgendwo sehr verwunderlich, wenn sich jetzt ein Einzelner hinstellen könnte und sagen könnte, ja, Sie haben meinen Ratschlag immer angenommen, alles ist so gekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Also irgendwo hätte ich fast das Gefühl, wenn das jemand sagt, dann muss er schon ziemlich dumm sein oder von sich selbst eingenommen. Also warum haben wir als Forscher das Ergebnis bekommen, was wir uns gewünscht haben? Und da ist das prominenteste Beispiel, was wir haben, das Thema Kryptoregulierung. Also so etwa ab dem Jahr 86 wurde intensiv diskutiert, ob man die Verwendung von Kryptographie, also Export, Implementierung vielleicht sogar von Kryptographie reguliert, weil die Kryptographie da so weit war, dass sie in den Massenmarkt kommen konnte. Und man hatte natürlich Angst, dass die Kryptographie dann auch verwendet wird von Schurkenstaaten, von fremden Geheimdiensten, von Terroristen. Und insbesondere in den USA, aber auch in anderen Industrienationen wurde diskutiert, können wir nicht versuchen, dass bei Kryptographie immer irgendwo ein Schlüssel hinterlegt wird, sodass irgendjemand in der Lage ist, den Klartext mitzulesen. Die Schlagworte aus den USA kommend waren Clipperchip, Key Recovery und dann, also erstmal Key Escrow mit dem Clipperchip und dann später Key Recovery. Hier haben wir, also meine Gruppe damals noch in Karlsruhe und dann später auch an anderen Stellen, in Hildesheim und in Dresden, sehr früh sehr grundlegende Papiere geschrieben, warum wir glauben, dass die Kryptographie und die Förderung von Kryptographie, gerade auch von Public-Key-Kryptographie, der Zivilgesellschaft mehr nützt, als der Versuch einer Regulierung Terroristen und Verbrechern schadet. Weil typischerweise Terroristen und Verbrecher brauchen gar keine Public-Key-Kryptographie, die können ihre Schlüssel auch anders austauschen. Und das One-Time-Pad, also das ist ein Kryptoverfahren, was durch keinen Supercomputer der Welt zu brechen ist, das ist einfach schon längst erfunden, das steht in allen Lehrbüchern, das kennen alle Leute, die es wissen wollen. Und ich mache jetzt mal an einer ungewohnten Stelle das, dass ich so einen USB-Stick hochhalte. Normalerweise ist die Botschaft einfach, auf so einem Ding kriegt man die Volkszählungsdaten von 83 fünfmal drauf. Jetzt sind wir gerade beim One-Time-Pad. Also hier kriege ich so viel Schlüsselmaterial drauf fürs One-Time-Pad, dass ich einfach auf Lebenszeit mit jemandem telefonieren kann. Und selbst Bildfern sprechen viele Stunden. Also Kryptoregulierung wird, so meine Überzeugung, ich denke, es gibt sehr gute Argumente dafür, organisierte Kriminalität und Terroristen praktisch nicht schaden, aber der Zivilgesellschaft. Dieses Argument ist ziemlich alt, steht schon in den ersten Papieren und hat, unter uns gesagt, praktisch nichts bewirkt. Weil ich das Gefühl habe, dass in politischen Diskussionen Argumente sehr, sehr wenig bewirken. Wir sind dann damals, als so 92, 93 mal wieder die Key Escrow, Key Recovery Debatte aus den USA kommt, richtig hoch geschwappt ist, in ein neues Forschungsfeld gegangen, die Steganographie. Steganographie ist eine alte Kunst, wie man Daten verstecken kann, also geheime Daten verstecken kann in größeren Datenmengen, die normal erscheinen. Also was weiß ich, man könnte geheime Daten verschlüsselt einbetten in Bilder und die Bilder selbst sehen danach praktisch genauso aus und sind sehr unauffällig. Und wir haben das entwickelt und da auch die Forschung vorangetrieben. Es gab Jahre, wo ich denke, dass wir da zumindest in Europa die beste Forschungsgruppe hatten im Bereich Steganographie. Und wir haben das auch vorführen können. Teilweise auch, wie wir Daten einbetten in Videokonferenzen. Wir haben einen richtig schönen Demonstrator gebaut, wo man da Dinge sehen konnte. Das haben wir auch vorgeführt. Beispielsweise im Hessischen Landtag, da ist jedes Jahr großes Treffen der Datenschützer. Ein Jahr hatten sie uns eingeladen, ich glaube es war 98. Wir wollten das vorführen. Dann hieß es ja, also im Plenarsaal gibt es aber leider keine Leinwand. Wir haben gesagt, wir brauchen aber eine Leinwand. Wir haben es dann geschafft an einem Nachmittag, dass da wirklich ein Dübel gesetzt wurde in die Stirnwand des Hessischen Landtags, damit dort eine Leinwand aufgehängt werden konnte. Und wir demonstrieren konnten, wie sieht das aus, Bilder zeigen. Der Erfolg war durchschlagend. Was ich mir als Grundlagenforscher gewünscht hätte, ist, dass hinter irgendjemand gekommen wäre und gesagt hätte, und was ist hinter den Bildern, die er zeigt? Wie macht ihr das genau? Und das gerne erläutert hätte. Niemand kam, wollte niemand wissen. Haben sie uns alles geglaubt? Konnten sie auch, okay, wir haben nicht geblufft, es war real, was zu sehen war. Aber eigentlich hätte man es kritisch hinterfragen müssen, was niemand getan hat. Und die Bilder waren sehr, sehr eindrucksvoll. Und da fühlten sich Leute richtig berührt. Also da hat ein Staatssekretär aus dem Bayerischen Innenministerium uns als Unterstützer des Terrorismus bezeichnet. Da hat ein Bundesjustizminister gesagt, ja, wenn das so ist, da macht ganz offensichtlich Kryptoregulierung keinen Sinn. Also die Bilder haben wirklich beeindruckt. Was will ich daraus lernen? Naja, es gibt manche Disziplinen, Da ist es sehr einfach, Bilder zu haben im Bereich Steganographie, wenn man in Bilder einbettet. Das ist sehr schön zu zeigen. Und leider in vielen anderen Feldern ist es nicht klar oder es ist nicht einfach, die Botschaft, die man hat für die Politik, als Bild darzustellen. Also es ist eine Frage, die mich seitdem immer wieder bewegt. Wie können wir das, was uns ganz wichtig ist, also unsere Botschaft, so verdichten, so darstellen, dass sie im Grunde innerhalb weniger Sekunden fassbar wird? Weil ich den Eindruck habe, dass die politische Aufmerksamkeit, das gilt für die Massenmedien, das gilt aber auch für die Aufmerksamkeit von Politikern, im Grunde in Sekunden zu messen ist. Mhm. Nicht in Minuten, nicht in Stunden. Mhm. Also, da war ein Erfolg. Da hat dann die Bundesrepublik entschieden, wir stimmen innerhalb der OECD gegen die von den USA eingebrachte bindende Richtlinie, dass alle Kryptographie, die in den Industriestaaten, also Club der OECD, gebaut und vertrieben wird, sozusagen eine Hintertür enthalten muss, also Key Recovery. Das ist wahrscheinlich der größte Erfolg, den wir jetzt sozusagen als politisch agierende Bürger vor dem Hintergrund, dass wir natürlich als Wissenschaftler die Grundlagenarbeit gemacht haben, die wir dort hatten. Ich will auch reden über den größten Misserfolg. Der größte Misserfolg, den wir haben, ist, dass es uns nicht gelungen ist, Politiker zu überzeugen, dass die sogenannte Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten ein großer Unsinn ist. Weil es gilt da inhaltlich etwas sehr Ähnliches wie bei der Kryptodebatte. Die Leute, die in kleinen, geschlossenen Gruppen etwas tun wollen und um Terrorakte zu planen oder auch meinetwegen um einzelne Fotos im Bereich Kinderpornografie auszutauschen, brauche ich nicht ein Höchstleistungskommunikationsmedium. Es reicht mir relativ bescheidenes Übertragungsvolumen, relativ bescheidene Realzeitanforderungen. Und das ist etwas, was jeder, der möchte, selbst dann, wenn es in vielen Staaten Vorratsdatenspeicherung gibt und die dort auch durchsetzbar ist, immer noch erreichen kann, indem er Strukturen nutzt, Server in Ländern, wo es keine Vorratsdatenspeicherung gibt. Oder wir entwickeln zurzeit auch basierend auf dem DC-Plus-Netz einen Anonymisierungsdienst der nächsten Generation, wo es Vorratsdatenspeicherung einfach überhaupt nicht mehr geben wird, weil es nichts gibt, was man sinnvollerweise auf Vorrat speichern könnte. Also da haben wir, denke ich, sehr gute wissenschaftliche Argumente, warum es nichts bringt. Es ist uns nicht gelungen, das auf ein Bild zu verdichten. Und es ist dann einfach das passiert, was die Amerikaner über die OECD wollten. Sie hätten es innenpolitisch nie durchgekriegt mit dem Key Recovery. Sie wollten es außenpolitisch machen über die OECD. Und die Data Retention hätte vermutlich auch kein Nationalstaat durchgekriegt. Deswegen hat man es gemacht über eine EU-Richtlinie. Und das haben wir nicht verhindern können. Da muss man jetzt mal schauen, wird diese Richtlinie vielleicht irgendwann überprüft, wird da weiter nachgeschaut. Also vielleicht ist da auch noch nicht alles vorbei. Aber das ist aus meiner Sicht der Punkt, wo ich jetzt als Bürger sage, nein, das, wie wir argumentiert haben und wie wir auch glauben, sehr gute Argumente zu haben, das hat sich nicht durchgesetzt. Und das kann jetzt natürlich auch wiederum mit Bildern zu tun haben, und zwar jetzt Bilder anders gemeint. Jeder, der Verbrechensaufklärung machen will, wird den politischen Entscheidungsträgern Bilder zeigen von entführten und zerstückelten Kindern, von missbrauchten Kindern. Und er wird einen über diese Bilder einen emotionalen Druck aufbauen, dass da etwas getan werden muss. Verständlich, wenn man da was tun kann, sollte man da auch was tun, das ist völlig klar. Aber der Druck ist emotional so stark, dass zumindest aus meiner Sicht einfach der Verstand aussetzt und diese Leute jedes Maß verlieren, ob denn die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden, was man gegen diesen Missbrauch von Kindern, gegen dieses Kidnapping von Kindern und so weiter tun kann, ob das denn wirklich wirkt. Und an der Stelle, unser größter Erfolg war, wir hatten Bilder und die Bilder haben gewonnen. Und unser größter Misserfolg war, da hatten andere Bilder und die Bilder haben gewonnen. Die Schlussfolgerung ist, dass ich fast das Gefühl habe, in der politischen Diskussion kommt es auf Argumente kaum an. Es sind die Bilder, die entscheiden. Und von mir aus noch eine dritte Klasse von Bildern. Die einstürzenden Twin Towers. Diese Bilder hat jeder von uns in seinem Kopf gespeichert. Sie sind da. Wir empfinden es als eine Riesenkatastrophe. Wenn man nüchtern hingucken würde, 5000 irgendwas Tote, nicht mal, weniger.
Ich glaube 3600.
3600. Ein Bruchteil dessen, was wir an Toten jedes Jahr im Straßenverkehr haben. Das heißt, wenn ich eigentlich meine Bevölkerung schützen will, dann muss ich nicht gegen diese Terroristen kämpfen, sondern muss ich mich fragen, wie wir unseren Straßenverkehr anders organisieren. Wenn ich gucke, warum sind die Twin Towers eingestürzt? Vermeintlich wegen diesen Flugzeugen. Klar, ohne die Flugzeuge wären sie an dem Tag auch nicht eingestürzt. In dem Sinne, ja. Aber nach allem, was wir heute wissen, die Twin Tower wären viele Stunden später eingestürzt, falls sie denn überhaupt eingestürzt wären. Wenn die Brandschutzvorkehrungen an den Stahlskeletten der Twin Towers so gewesen wären, wie die Vorschriften waren. Das heißt also, eigentlich haben die Terroristen nicht wohlgebaute, wohlunterhaltene Gebäude zum Einsturz gebracht, sondern da waren Gebäude einfach nicht so betrieben, nicht in einem Zustand, dass sie so hätten sein dürfen. Und diese Form von Kritik, dass man einfach sagt, okay, und jetzt geht's nicht los mit einem Kampf gegen den Terrorismus, sondern jetzt schauen wir uns mal die Bausubstanz an und machen entsprechende Brandschutzvorkehrungen, das habe ich aus den USA nie gehört. Es ist vermutlich billiger und für Politiker auch prestigeträchtiger zu sagen, wir machen jetzt einen War on Terror, als wir kümmern uns mal um den Brandschutz in unseren öffentlichen Gebäuden oder auch um den wirtschaftlich genutzten Gebäuden. Also insoweit, die Macht der Bilder ist ungeheuer groß. Und an der Stelle auch vielleicht noch die Bemerkung, die Bilder, die wir sehen, die neue Multimedia-Welt, auch viele Bilder, die ja inzwischen von Amateuren gemacht werden und die dann weiter verbreitet werden. Einerseits, ich finde es gut, dass Informationen nicht mehr unterdrückt werden kann. Aber wir sollten als Gesellschaft noch gucken, wie lernen wir einen sinnvollen Umgang mit diesen Bildern, sodass nicht uns diese Bilder jede Rationalität und jeden Verstand rauben und uns einfach drängen, Dinge zu tun, die einfach irrational sind und nicht wirklich hilfreich.
Wie würden Sie den Unterschied zwischen Datensicherheit und Datenschutz, wo würden Sie den ziehen? Wie würden Sie das Verhältnis zueinander bestimmen?
Na, die flapsige Antwort ist natürlich, Datenschutz ist in erster Näherung Schutz vor Daten und Datensicherheit ist in erster Näherung der Schutz von Daten. Aber okay, gucken wir genauer hin. Bei Datenschutz möchte ich Menschen schützen, Individuen. Zumindest ist das für mich sehr stark die Motivation. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im Datenschutz natürlich auch Leute gibt, die sagen, naja, die Individuen sind es nicht nur. Ich möchte eigentlich auch Gruppen schützen. Ich möchte auch Gruppeninteressen schützen und so weiter. Aber für mich, zumindest in meiner Motivation, wie ich reinkam in das Feld, ist der Schutz des Individuums vor ja, übermäßigem Wissen anderer über dieses Individuum mit der Möglichkeit, dieses Individuum dann zu verfolgen, zu manipulieren und so weiter, eine wesentliche Motivation. Datensicherheit ist auf eine viel größere Menge an Daten bezogen. Also bei Datenschutz geht es um Daten, die sich auf Menschen, ihr Leben, ihre Beziehungen beziehen. Während Datensicherheit, ja, das können alle möglichen Daten sein. Das können Daten sein, was weiß ich, über das Liebesleben der Schildkröten, ja, wo ich jetzt nicht eine Datenschutzrelevanz sehen würde. Es sei denn, wir wollen den Schildkröten auch Persönlichkeitsrechte zugestehen und ihrem Recht auf Privatsphäre. Was sicherlich eine interessante juristische Forschungsfrage wäre, aber vielleicht gibt es noch wichtigere Fragen als die. Also so wäre da meine Abgrenzung. Es ist klar, dass auch wenn ich zunächst mal es sehr gut auseinanderhalten kann, ich dann, wenn ich Systeme baue, ich Datenschutz nur dann halbwegs sinnvoll implementieren kann, wenn ich ordentliche Datensicherheit habe. Weil ich baue typischerweise für personenbezogene Daten keine andere Infrastruktur auf, als das, was ich sowieso benutze. Ich habe typischerweise auch für personenbezogene Daten keine anderen Sicherheitsmechanismen, als das, was ich für jede Art von irgendwo sensitiven oder wertvollen Daten habe. Kurzum, ich brauche eigentlich beides.
Wenn Sie über Systeme nachdenken, Sie sollen bestehende Systeme analysieren oder Sie möchten neue Systeme auch entwerfen, Sie möchten sie gut entwerfen. In welchen Kategorien denken Sie über solche Systeme nach?
Zunächst mal möchte ich verstehen und gesagt kriegen, was die Bedürfnisse sind. Was ist der Nutzen des Systems für wen? Was soll das System leisten?
Die Datenschützer würden nach dem Zweck fragen. Was soll das System? Ja.
Und dann würde ich gucken, was alles an Daten brauche ich für diesen Zweck nicht. Und oftmals ist es so, man wird ja gar nicht gefragt, man soll ein neues System konstruieren, sondern es wird einem ein eigentlich schon konstruiertes System vorgestellt oder zumindest ein Grobkonzept für so ein System. Und wenn ich jetzt überlege, was kann ich also alles weglassen, dann ist das meistens nicht, dass ich mir jetzt was ausdenke, was kann ich weglassen, sondern da ist ein konkreter Systementwurf da und ich frage mich, was kann ich davon weglassen. Die nächste Frage ist, wenn dann klar ist, was ist sozusagen alles weglassbar, wo kann ich die Erfassungsmöglichkeit verhindern, wo kann ich vielleicht auch Speicherdauern, da wo gespeichert werden muss, verkürzen, dann habe ich irgendwann sowas wie einen Systementwurf mit einem Minimum an Daten, einem Minimum auch an Speicherdauern. Und dann ist die nächste Frage natürlich noch, ist es irgendwo akzeptabel, dass das System ein bisschen weniger kann als das, was ihr wollt? Oder dual dazu die Frage, soll das System, was wir jetzt konzipieren, erweiterbar sein? In welche Richtung? Also sozusagen, wie viel Spiel nach unten und nach oben habe ich, um dann ausdrücken zu können, wenn ich dieses Spiel nutzen kann, was an weiteren Daten könnte ich weglassen, wenn ich sozusagen ein bisschen runtergehen kann? Oder aber wenn es erweiterbar sein soll, muss ich da eventuell schon jetzt sozusagen weitere Daten oder Schnittstellen hinzufügen? Das ist meine Art zu fragen. Und wahrscheinlich habe ich dann sozusagen Schutzziele eher im Hinterkopf. Also Schutzziele würden dann für mich relevant oder werden mir bewusst, wenn wir uns dann vorstellen, und wie sehen etwa Benutzungsschnittstellen des Systems aus? Also jetzt bei einem mehrseitig sicheren System hätten ja alle Beteiligten irgendwo ihre Perspektive auf das System, typischerweise auch ihr Gerät, mit dessen Hilfe sie dann mit diesem Gesamtsystem oder den anderen Geräten in diesem System interagieren. Und da kommt für mich dann sehr stark auch eine Schutzzielperspektive ins Spiel, dass ich sage, okay, an dieser Schnittstelle muss nicht nur die Funktionalität ausgedrückt werden, sondern da muss ich jetzt auch in irgendeiner Form eine Auswahl haben, welche Schutzmechanismen werden denn jetzt benutzt, wie erkenne ich Leute wieder oder auch nicht und so weiter. Also da spielt es dann eine Rolle.
Ja, nun haben wir es aber mit Amit Assisted Living zu tun, mit ubiquitärem Computing. Und dort ist ja die Idee, dass man eigentlich bitte alles erfassen möchte von Menschen, insbesondere beim AAL. Dort kommen Sie mit Ihrem Vorschlag, können wir das auch minimal fahren und können wir vielleicht was weglassen? Stößt man auf taube Ohren? Das ganze Gegenteil ist der Fall. Ja. Und was machen Sie dann in solchen Situationen?
Also da haben wir jetzt, wenn man so will, einen ganz, ganz alten Konflikt, aber jetzt nochmal richtig auf die Spitze getrieben. Ja. Als ich 83 anfing, mich mit Netzen zu beschäftigen, war die große Frage, die mich umgetrieben hat, wie können wir die Datenerfassungsmöglichkeit minimieren oder vielleicht sogar ausschließen? Weil damals war klar, wenn Daten mal erfasst sind oder wenn es darum geht, welche Art von Gewissheit kann ich mir verschaffen, wenn Daten mal erfasst werden konnten, dann kann ich hinterher hier nie mehr nachweisen, dass sie nicht erfasst wurden oder dass, falls sie erfasst wurden, dass sie inzwischen aber wirklich in allen vorhandenen Exemplaren gelöscht wurden. Das war der Startpunkt von unserer Arbeit und die Motivation damals war, wozu brauchen wir das? Weil einfach klar ist, dass dieses exponentielle Wachstum von Speicherkapazitäten und Verarbeitung und auch Kommunikationskapazitäten dazu führt, dass Speicherung und Verarbeitung, auch Kommunikation, so billig wird, dass die Kosten irrelevant werden. Was also bedeutet, man ist immer in der Versuchung, auf Vorrat Dinge weiterhin zu speichern oder auch im Rahmen der durch die Datenerfassung gegebenen Möglichkeiten auf Vorrat zu erfassen, weil es kostet ja praktisch nichts und man weiß nie, wofür man das später nochmal brauchen kann. Man kann im Übrigen abstrakter auch noch sagen, auch für die Daten, die wir dann wirklich erfassen, das Verständnis von Daten, die Auswertungsmöglichkeit von Daten wird ja auch laufend besser. Mhm. Also auch an der Stelle bei Daten, wo wir mal akzeptiert haben, wir erfassen sie, auch die würde man normalerweise nicht wegschmeißen. Nicht nur unter dem Aspekt, wir wissen noch gar nicht, wozu wir sie mehr brauchen können, sondern wir wissen eventuell auch zum Erfassungszeitpunkt, auch in den ersten Jahren gar nicht, welchen Informationswert diese Daten wirklich haben, weil Data Mining-Algorithmen und so weiter einfach verbessert werden. Das heißt also, unsere frühe Erkenntnis war, wenn ich jetzt Vertraulichkeit wirklich als eine harte Eigenschaft will, und ich denke, dass es in relevanten Teilen, wenn es jetzt um Macht, Machtausübung, Machtkontrolle geht, dass es dann schon hart sein muss. Also wenn ich, was weiß ich, von einem Geheimdienst unter Druck gesetzt werde, mit Behauptungen, wir wissen Folgendes über Sie, dann möchte ich schon wissen, was wissen die jetzt wirklich und wo blöffen die? Oder wenn Familien bedroht werden, ich möchte schon wissen, was wissen die jetzt wirklich über die Familie, über Aufenthaltsorte und so weiter. Das heißt also, so eine Art weiche Vertraulichkeit, naja, ich hoffe mal, dass die das nicht wissen und so weiter, das wird mir eben nicht das Rückgrat stärken, dann Nein zu sagen, sondern in dem Moment, wo Vertraulichkeit nicht wirklich hart ist, nicht wirklich belastbar, werden Menschen einknicken. Was für mich sehr früh zu der Überzeugung geführt hat, also wir müssen schon versuchen, dass die Datenerfassung vermieden wird. Und das war damals, 83 und in den Folgejahren, ein ziemlich realistischer Ansatz, weil in Rechensysteme und in Datennetze die Daten hineinkamen und nur die Daten, die halt von Menschen eingegeben wurden oder die halt im Rahmen von Vermittlungsprozessen entstanden sind.
Und AAL ist das perfekte Gegenteil.
Und jetzt kommt genau das Gegenteil, wo man sagt, das perfekte Gegenteil, wir geben sozusagen unseren Rechnern, die immer kleiner geworden sind und leistungsfähiger, sozusagen noch ihre eigenen Augen, Ohren, Hände, um die Welt zu erfassen, zu begreifen, auszuwerten. Wir bauen auch erstmal, wenn wir so Räume ausstatten im Bereich Ubiquitous Computing, eine Infrastruktur, wo wir dann noch gar nicht wissen, was wird denn in diesen Räumen später gemacht. Also wir sind in der Hinsicht bestrebt, was Sensoren angeht, universell genug zu sein, dass damit alles geht. Wir nehmen im Übrigen jetzt auch noch Dinge auf, gerade im Bereich Multimedia, wo wir noch weniger wissen, was der eigentliche Informationsgehalt ist. Also was weiß ich, wenn Sie 83 von mir E-Mails aufgezeichnet hätten, da hätte man sicherlich auch rausgekriegt, okay, was weiß der, was kommuniziert der, was macht der an typischen Interpunktions- oder Grammatik- oder Rechtschreibfehlern, Okay, ja, da ist dann schon noch mehr Info drin in dem Text, als nur das, wovon der Text handelt. Also man kann ein bisschen was schließen darüber, wie es vielleicht seine Schulbildung, vielleicht, wenn das jetzt sehr variiert, kann man noch ein bisschen was draus schließen, wie wichtig ist ihm das gerade, wie in Zeitnot ist er gerade und so weiter. Aber wenn wir jetzt Räume haben, die etwas machen, was im Grunde diesen Videokameras entspricht, die jetzt gerade aufzeichnen, was zeichnen die denn gerade auf? Sie zeichnen auf, klar, was ich rede, wie ich rede, wie ich das, was ich sage, mit Gestik, Mimik unterstreiche. Je nachdem, was die Auflösung ist, zeichnen die vielleicht sogar auf Augenhintergrund, wenn ich jetzt direkt in die Kamera gucke. Vielleicht Temperaturverteilung im Gesicht, wenn ich entsprechend mit Bildverarbeitung und Farbverschiebung reingehen würde. Und vielleicht könnte ein Arzt, wenn er diese Videos sieht und rausvergrößert und analysiert, sagen, okay, ich sehe den Menschen jetzt an, dass er vielleicht herzinfarktgefährdet ist oder vielleicht Risikopatient ist im Bereich psychische Krankheiten. Wir wissen es nicht. Und das heißt also, wenn wir jetzt hier multimediale oder vielmodale Größen erfassen, dann geht es absolut ins Uferlose, wie man glaubt, später sie vielleicht auswerten zu können, wie manche Leute momentan Stein und Bein schwören, dass sie sich schützen würden, wo ich einfach sagen muss, Daten in Infrastrukturen zu glauben, dass man sie über Jahre oder Jahrzehnte schützen kann, das ist einfach albern. Also man muss einfach nur mal gucken, wie häufig muss ich meine Systeme patchen und dann weiß ich, wie viele Tage oder Wochen ich denn glauben kann, dass ich meine Daten schütze, bevor die erste Möglichkeit besteht, dass jemand sich in mein System hackt.
Ich möchte nochmal auf dieses Arztbeispiel kommen, der jetzt vielleicht über eine Temperaturverteilung im Gesicht so eine Analyse vordringen könnte, dass dieser Mensch ein besonderes gesundheitliches Risiko ausgesetzt sein kann. Er behauptet das, es wird wissenschaftlich belegt, dass es so sei. Daraufhin setzt die Versicherung, ihre Versicherung, setzt die Police fest, sodass aus dieser Analyse schon das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beschränkt wird. Weil eine Versicherung über den Preis für die Police, Gesundheitspolice, schon so etwas wie ein normales Leben vorgeformt wird. Also das Präventionsproblem, das sich da drin ausdrückt.
Ich will jetzt gar nicht, also es ist mir jetzt zu schnell oder ich würde mich lieber zurückhalten, das jetzt sofort abschließend bewerten zu wollen. Wenn ich jetzt sozusagen hier vor der Kamera sitze und nehme an, diese Videos würden auch unter dem Aspekt ausgewertet und das Ziel der Auswertung wäre, dass mir mein Hausarzt sagt, also Herr Fitzmann, wir müssen mal, Sie müssen unbedingt mal in die Praxis kommen, wir müssen mit Ihnen ein paar Tests machen. Das sieht so aus, als ob Sie momentan gefährdet werden. Ich würde Sie gerne innerhalb der nächsten 24 Stunden sehen. Dann würde ich natürlich sagen, Gott sei Dank, ja, dass diese Auswertung gemacht wird. Ich gehe dahin. Selbst wenn es Fehlalarm war, lieber 10-mal so ein Fehlalarm, als dann erst irgendwo im Krankenhaus wieder zu sich kommen und ja.
Krankenversicherung?
Natürlich, wenn, und das ist jetzt das Dilemma mit dieser Art von Daten, wenn nicht ich der Erste bin, der diese Diagnose erfährt, und dann, oder mein Arzt, der im Übrigen einer gewissen Schweigepflicht unterliegt, sondern die Gefahr ist sehr groß, dass Krankenversicherungen sowas nutzen, dass vielleicht auch Geheimdienste sowas nutzen, um zu überlegen, wie ist der jetzt gerade in der Stresssituation? Können wir den jetzt gerade besonders leicht anwerben, weil in einer Stresssituation oder in einer Lebenskrise? Also wenn ich sozusagen bei diesem Ubiquitous Computing wüsste, dass mit diesen Daten nichts Negatives gemacht wird, dann würde ich natürlich auch akzeptieren, dass viele dieser Auswertungen mir als Mensch auch wirklich nützen können. Aber meine Erfahrung sagt mir, und im Grunde sagt uns das die Geschichte, dass es in der Gesellschaft immer Interessengegensätze gab und dass natürlich die Fähigkeit, an Daten zu kommen und Daten auszuwerten, bedeutet, Macht auszuüben. Und damit ist natürlich sowas wie Ubiquitous Computing und die entsprechenden Datensammlungen etwas, was aus meiner Sicht zumindest für jede Gesellschaft ein großes Stabilitätsproblem aufwirft. Weil wie würde ich mir eigentlich eine Gesellschaft wünschen? Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, wo, wenn da mal irgendwas passiert, dann wird nicht überreagiert. Man hat eine gewisse Gelassenheit, also nicht, dass man sagt, laissez-faire und wir kümmern uns um nichts, aber bitte nicht überreagieren. So, wenn wir jetzt dieses Ubiquitous Computing haben, wenn wir Leute beobachten können, wenn wir alle möglichen Auswertungen fahren können, ohne dass das die Betroffenen mitkriegen.
Automatisiert.
Automatisiert für alle. So, und dann stellen wir uns bitte vor, den 11. September 2001, ein amerikanischer Präsident, der zwar sich erstmal in die Büsche geschlagen hat und 24 Stunden überhaupt nicht zu sehen war, aber dann umso entschiedener hinterher Handlungsfähigkeit demonstrieren will und der einfach sagt, wir werten jetzt alles in jeder Hinsicht aus. Und jeder, der irgendwo anders ist, wird erstmal präventiv beobachtet oder weggeschlossen. Und dann schauen wir nach und nach, alle Leute, die im Normalen sind, die lassen wir dann auch wieder ins normale Leben rein und so weiter. Da muss ich einfach nur sagen, Katastrophe, ja. Also, was ich mir eigentlich wünsche als Techniker, dass die Technik, an der ich mitbaue, helfen möge, dass die Gesellschaft eher stabiler und robuster wird. Und ich bin sehr vorsichtig, Technik zu bauen oder in Infrastrukturen zu bauen, wo das Potenzial zur Destabilisierung der Gesellschaft mit Händen zu greifen ist. Weil mir einfach die Geschichte sagt, die Vorstellung, dass eine Gesellschaft im Management komplexer Systeme immer die Ruhe bewahrt und immer das Maß, das war noch nie so. Und ich habe kein Glauben, dass ich denke, das wird jetzt die nächsten Jahre oder Jahrzehnte in belastbarer, in verlässlicher Weise entstehen. Und deswegen wäre ich an der Stelle lieber etwas vorsichtiger, lieber etwas behutsamer. Und insoweit, wenn wir jetzt über Datenschutz reden, bezogen auf Anonymität und Datenvermeidung, auf Identitätenmanagement ist natürlich Ubiquitous Computing ein Riesenproblem und möglicherweise nach einer gründlichen Analyse könnte man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, nein, das machen wir nicht.
Das kann man so sagen, will man nicht. Es gibt aber keine Instanz, die darüber entscheiden kann und zweitens, es findet statt. Es laufen gerade Vorstudien, jede Menge, sehr ganz, ganz toll bezahlt, da ist ganz viel Geld drin, das lockt. Auch die Vorstellung, dass man das gesamte Pflegesystem in diesem Wohlfahrtsstaat wie bisher nicht aufrechterhalten kann. Dass die Versicherungspolicen dramatisch in die Höhe gehen müssten, wenn wir das so fortsetzen, das gesamte medizinische System, sondern dass dort auch eine stärkere Technisierung irgendwie auch stattfinden muss, um überhaupt noch ein gewisses Niveau zu erlauben. Und mit dieser Vorstellung wird gerade ganz viel geforscht in diesem Bereich. Ja. Also im Moment sieht es so aus, als wenn genau diese Systeme gerade jetzt gangbar gemacht werden sollen. Ja. Was kann man tun?
Was Kleines und vielleicht was Größeres. Das Kleinere ist, dass ich versuchen kann, diese Systeme, wenn es um Pflege geht beispielsweise, ja, so auszulegen, dass ich jetzt ein Pflegesystem habe. Also dass es da jetzt nicht das gibt, dass alle Räume, alle unsere Wohnräume, vielleicht auch unsere öffentlichen Plätze, so mit Sensorik ausgestattet werden, dass ich alles verfolgen kann, was in dieser Gesellschaft passiert, sondern, ich gehe jetzt ins Extrem, wenn ich potenziell beaufsichtigt werden muss oder pflegebedürftig bin, dass dann ein Pflegeroboter in dem Raum ist, in dem ich auch bin. oder nehmen wir an, ich bin noch bewegungsfähig, mir hinterherläuft und darauf wartet, dass ich vielleicht umfalle und sich dann um mich kümmert. Also bitte, wenn ich Hilfe brauche, dann nicht so tun, als ob jetzt alle Menschen in jeder Hinsicht Hilfe brauchen. Wenn jetzt aber Ubiquitous Computing gemacht wird, was könnten Motivationen sein, es zu tun? Offensichtlich geht es nicht um Pflege, weil das ginge mit weniger. Ist es Gedankenlosigkeit? Ist es, dass die Geheimdienste sagten, okay, wir machen jetzt Guck und Horch vollautomatisiert und überall, weil Personalkapazität ist teuer, Computer sind billig, also wird uns dann eventuell ein Pflegesystem annonciert, aber wirklich gebaut wird ein Überwachungssystem, mit dem man natürlich dann auch Pflege organisieren kann, klar. Ich springe mal zurück zum Jahre 83. 83 wurde geredet über Bildschirmtext. Das war so ein uraltes System, wo im Grunde der Fernseher zu einer Art Terminal werden sollte, wo man interaktiv Daten abrufen konnte. Dieses System, wenn ich es als Ingenieur bauen würde, um möglichst genau Leute zu überwachen, würde man exakt so bauen. Kein lokaler Speicher, möglichst kleiner Bildschirm, damit ich jedes Scrollen, jedes, was der Mensch vor dem Ding tut, genau nachverfolgen kann. So, war jetzt Bildschirmtextsystem ein Systementwurf, um Leute möglichst genau beobachten zu können? Oder aber einfach ein sehr wenig durchdachter Entwurf mit sehr unvollkommener Technik? Also ist Ubiquitous Computing ein sehr unbedachter Entwurf, mit die Sache nicht zu Ende gedacht? Oder wird da uns was verkauft mit ganz anderen Zielen als die, die genannt werden? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt eher in Richtung dieser mobilen Geräte, mobilen Begleiter arbeiten. Also was weiß ich, manches davon gibt es ja schon. Wir haben ja schon heute unsere Handys, die im Grunde unseren Herzschlag erfassen können, wenn wir sie in der Brusttasche haben und die, wenn da irgendetwas Komisches passiert, einen Arzt informieren. Gibt es ja alles, gedanklich zumindest gibt es das, gibt auch Prototypen, es ging auch anders. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man es nicht stoppen kann, kann man es noch für weitere gute Zwecke nutzen? Und da muss ich jetzt nochmal weit, weit ausholen. Als ich anfing mit Datenschutz, also mit Datenschutz durch Technik, 83, in den ersten Jahren, haben wir natürlich überlegt, können wir viele Dinge sehr viel datenschutzfreundlicher machen? Antwort war ja. Es war uns aber irgendwie klar, dass es natürlich jetzt nicht den kompletten Schwenk geben wird, zumindest war das nicht zu erwarten, dass die Gesellschaft komplett auf maximale Anonymität und maximale Datenvermeidung umstellt. Weil manche Leute wollen das nicht, manche Dinge werden dann vielleicht auch teurer. Warum haben wir es gemacht? Weil wir glauben, dass es neben dem zu wissen, es geht im Prinzip, dass es gewisse Herangehensweisen an Technik stärkt und dass es uns in einem wahnsinnig dynamischen Prozess Zeit kauft. Also der wahnsinnig dynamische Prozess ist, die Rechenleistung, Speicherleistung, Kommunikationsleistung verdoppelt sich im Schnitt so etwa alle 18 Monate. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal geht es ein bisschen langsamer, aber alle Verdopplung alle 18 Monate ist ein ganz guter Wert, der aus heutiger Sicht rückblickend so etwa für 55 Jahre schon...
In Speicher und Geschwindigkeit.
Ja. Alles bei gleichem Preis, was natürlich auch bedeuten kann, ich könnte jetzt auch sagen, alle 18 Monate kriege ich es zum halben Preis, die gleiche Leistung zum halben Preis. Um mal anschaulich zu machen, was das bedeutet. Eine Verdopplung zum gleichen Preis. Man stelle sich vor, Autos in anderthalb Jahren doppelt so schnell zum gleichen Preis. Da würde aber spätestens nach 20 Monaten der Gesetzgeber aktiv und sagen, nee, so nicht. Oder machen wir es anders. Halber Preis. Ein Auto, gleiches Auto, in 18 Monaten halber Preis. Das würde man vielleicht 36 Monate durchhalten. Und dann würde die Bundesregierung schreien Alarm. Womit erwirtschaftet dann die deutsche Industrie überhaupt noch ihre Exportgewinne, wenn das Zeug so billig wird? Da müssen wir eingreifen. Nur bei der Informationstechnik glaubt man, dass man es im Wesentlichen laufen lassen kann, nicht eingreifen muss. Und das jetzt nicht um den Faktor 2 oder 4, sondern seit etwa 55 Jahren. Um es noch deutlich zu machen, 15 Jahre bedeutet 10 mal Verdoppelung, bedeutet im Grunde der Faktor 1000. 30 Jahre bedeutet der Faktor 1 Million. Das heißt also, hier ist ein Wachstumsprozess in der Technik, der aus Sicht von 83 schon mehrere Jahrzehnte lief und wo auch zu erwarten war, dass er mindestens noch 2 Jahrzehnte laufen würde. Aus heutiger Sicht wissen wir es. Gut 2,5 Jahrzehnte auf jeden Fall gelaufen. Ich denke, er wird auch noch mindestens 1 bis 1,5 Jahrzehnte so weiterlaufen. Dieser Prozess ist etwas, was wir in der menschlichen Geschichte auf der technischen Ebene noch nie hatten. Und eine ganz naive Vorstellung von mir ist, wenn irgendwas wahnsinnig schnell geht, viel zu schnell, dann ist es wahrscheinlich eine gute Sache, wenn die Gesellschaft etwas mehr Zeit gewinnt, sich darauf einzustellen. Man kann, wenn da Wachstumsprozesse sind, um so viele Millionen, Milliarden und so weiter, als Faktor, nicht erwarten, dass man das stoppen kann. Man kann nicht erwarten, dass man es völlig unter Kontrolle hält. Also ich glaube, zu erwarten, dass wir jetzt mit Datenvermeidung oder mit Identitätenmanagement das alles in den Griff kriegen, es wäre sehr naiv. Wir werden es vielleicht, wenn es gut läuft, in manchen Teilen in den Griff kriegen oder vielleicht auch als Ganzes etwas abfedern können. Die Gesellschaft wird etwas mehr Zeit haben. Das wäre schon mal viel.
Das heißt, wir haben jetzt mit Ihren Aktivitäten hat diese Gesellschaft Zeit bekommen, über das Datenschutzproblem nachdenken zu können. Ja.
Und hoffentlich auch einzusehen, dass wenn es mit dem Datenschutz als gesehen als Vertraulichkeit, also das heißt, Datenschutz besteht darin, dass gewisse Daten nicht erfasst werden oder dass, falls sie dann erfasst werden, sie wirklich vertraulich bleiben, dass wenn das technisch nicht mehr klappt oder nicht durchgesetzt werden kann, dass man dann in der Gesellschaft sehr viel mehr Toleranz und sehr viel mehr wir nutzen es nicht aus, braucht. Datenvermeidung und Identitätenmanagement hat uns etwas Zeit gegeben und vielleicht ist es für manche Sektoren auch weiterhin ein Hilfsmittel. Aber ich gehe schon davon aus, dass Ubiquitous Computing auch in der negativen Variante sozusagen Sensoren überall oder nahezu überall, dass das wahrscheinlich kommt. Und jetzt ist die Frage, können wir damit noch irgendwas tun für Datenschutz? Und wenn ich überlege, was kann ich für Datenschutz tun, wenn Vertraulichkeit nicht mehr wirklich geht? Weil einfach Erfassung überall, Speicherung nahezu kostenlos, Kommunikation kostenlos, also Kopien all überall. Ich kann kein Löschen mehr durchsetzen. Was kann ich da noch tun? Und dann ist das Einzige, was mir bisher eingefallen ist, vielleicht kann man aus der Not eine Tugend machen, dass ich sage, was ich jetzt in dieser Welt mit Rechner all überall sicherstellen kann, ist, dass Äußerungen von Menschen, also dass Kommunikationsakte, nicht mehr aus ihrem Kontext gerissen werden können. Ich mache ein Beispiel. Was könnte mir als Hochschullehrer schaden? Nehmen wir an, ich wäre in einem Diskutierclub und kriege, wie in Diskutierclubs üblich, die Aufgabe, irgendeine Position zu vertreten, die jetzt möglicherweise überhaupt nicht meine Position ist. Jetzt machen wir es politisch noch richtig interessant. Also ich kriege die Aufgabe, rechtfertigen Sie doch mal die Rassenlehre der Nazis und auch die entsprechenden Taten der Nazis so gut wie sie es können. Jetzt alles in dem Debattierclub, sportlich gesehen, wie gut kann man diese Position vertreten? Also ich engagiere mich wirklich für die Sache, finde ein paar gute oder auch weniger gute Argumente, trage die aber auf jeden Fall so überzeugend vor, wie ich kann. Wenn mir das gut gelingt, wird man den Bildern auch ansehen oder weitestgehend ansehen, der ist auch wirklich überzeugt davon. Weil wie will ich was überzeugend vortragen, wenn ich nicht selbst auch zumindest so tue, so gut ich halt kann, dass ich davon überzeugt bin. So, jetzt haben Sie ein Plädoyer von mir, von 15 Minuten Argumentation, die Rassenlehre der Nazis mit allen Konsequenzen ist prima. So, jetzt schneiden Sie den kleinen Vorspann weg, dass wir in irgendeinem Debattierclub sind, wo ich irgendeine Position zu vertreten kriege, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Und wir schneiden auch den Abspann weg, wo wir dann nochmal miteinander sagen, ja okay, war jetzt ein toller Argumenteaustausch, aber nebenbei, wir wissen alle, dass es ein Spiel ist und dass keiner von uns wirklich ernst meint. Das schneiden wir auch weg. Wir stellen das Ganze von mir aus unter YouTube. Und vielleicht machen noch irgendwelche Forensiker eine Analyse, dass sie feststellen, da ist kein Schnitt drin. Also diese 15 Minuten sind wirklich en bloc. Da ist auch keine andere Sprache unterlegt. Das ist wirklich authentisch. Andreas Fitzmann zu diesem Thema so. Das wäre das Ende meiner Reputation. Und was jetzt diese ubiquitäre Welt könnte, ist, dass man sagt, okay, es gibt ja diesen Vorspann und diesen Nachspann und die Daten über, wo haben wir uns getroffen, zu welchem Zweck haben wir uns getroffen, das gibt es ja noch in x Exemplaren. Also müsste ich dafür sorgen können, technisch, dass wer immer sich dieses Video anschaut, die Information erhält, hier ging es um einen Debattierclub, hier hält nicht Andreas Fitzmann eine Rede über das, was er wirklich denkt, glaubt, für richtig hält. So, nennen wir das mal kontextuelle Integrität. Das heißt also, die Integrität des Kontextes wird gewahrt und kann nicht verfälscht werden oder kann nicht eliminiert werden oder unterdrückt werden. Das ist eine Eigenschaft, die sicherlich eine datenschutzfreundliche, eine den Datenschutz fördernde Eigenschaft ist. Im Übrigen nicht neu, also solche Ideen, dass jetzt nicht Informationen falsch interpretiert werden können durch Kontextwechsel, das ist keineswegs neu, das war auch im Datenschutz schon, bevor ich damit angefangen habe, zu lesen, als Problem bekannt. Diese Sorte von Problemen könnte dieses Ubiquitous Computing helfen zu lösen. Sodass, wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann bin ich nicht so naiv, dass ich glaube, dass man diese ganz großen Trends rechnen, speichern, übertragen wird immer billiger und findet auch immer weitgehender statt, dass ich glaube, man kann es stoppen. Aber vielleicht kann man in manchen Sektoren gewisse Bereiche erhalten, wo man wirklich vertraulich kommunizieren kann und für die Gemeinschaft und Gesellschaft als Großes dann Räume sichern, wo die Kontexte von Informationsakten wirklich gesichert werden. Und das wäre sozusagen für mich dann sozusagen technischer Datenschutz 3.0, also nicht nur 1.0 Vermeidung, 2.0 Identitätenmanagement, sondern 3.0 Kontexte wahren.
Professor Fitzmann, vielen Dank für das Gespräch.
Und ich denke, Steinmüller hat ja mal noch Aufsätze gemacht, dass offene Netze im Sinne von Netze für beliebige Dienste rechtlich prinzipiell nicht mehr zu beherrschen sind. Das war also einer seiner Grundlagenartikel, wo er einfach sagte, um die Zulässigkeit zu beurteilen, brauche ich die konkreten Dienste. Und deswegen kann ich über ein offenes Netz, wo ich die Dienste eben noch nicht habe, sondern für beliebige Dienste als Jurist nicht sagen. So sein Argument damals. Und im Grunde ist ja das Internet jetzt wirklich die Implementierung davon, was man früher mal unter dem ISDN verstanden hat. Also das ISDN sollte ja sozusagen ein Vehikel sein für diese offenen Netze, was es nur sehr eingeschränkt geworden ist. Und das Internet ist dann das geworden, was ISDN mal werden sollte. Also low cost, sehr flexibel, verbindet alles Mögliche. Und im Grunde wäre dann Steinmüllers Resignation an der Stelle auch wirklich inhaltlich gut zu begründen, dass er einfach sagt, und mit dem jetzt vorhandenen Rechtsinstrumentarium ist das nicht mehr zu beherrschen oder da kommt man nicht mehr weiter. Ja. Jetzt kommt wieder ein bisschen Kulturpessimismus von meiner Seite rein. Es ist so, dass wir uns mit der Hochschulreform nicht so viel jetzt mit Evaluation und tralala, tralala, tralala so machen, dass es diese Positionen oder Forschungsräume, über die wir jetzt reden, gar nicht mehr gibt, weil die guten Leute einfach sagen, ich werde Anwalt und ich verdiene wirklich Kohle. Ja. Ich ärgere mich doch nicht mit der Univerwaltung rum, mit der jährlichen oder alle dreijährlichen Evaluation. Ja. Aber wenn alle 50 nur Low Risk machen und Mainstream,